Bremen 2 nach 1.
Der andere Chef, das ist er, Bodo Jansen. Sein Name steht wie kaum ein anderer für ein Umdenken in der Unternehmenswelt, für eine radikale Kehrtwende im Management und vor allem in der Führungskultur. Der Emder Inhaber der Obstalsbohm-Gruppe hat über sein Umdenken zwei Bücher geschrieben, die es beide auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft haben. Das zweite Buch, Stark in stürmischen Zeiten, die Kunst, sich selbst und andere zu führen, das Bodo Jansen gemeinsam mit Benediktinermönch Anselm Grün geschrieben hat, ist gerade im Dezember erschienen und war innerhalb von 48 Stunden ausverkauft. Er ist Gast in vielen Fernsehsendungen und im März kommt nun sogar ein Film über dieses neue Denken, das er die stille Revolution nennt, in diverse deutsche Kinos. Bodo Jansen, es wird also wieder ein aufregendes Jahr für Sie, oder?
Ja, ich glaube auch, durch die Impulse, die jetzt entstanden sind und weiter entstehen werden und vor allen Dingen die Sehnsucht, auf die diese Impulse treffen, kommt sehr, sehr viel in Bewegung. Das merken wir, dass irgendwie so die Zeit dafür da ist, dass die Menschen aus dem konventionellen Denken herausbrechen wollen und irgendwie so eine Sehnsucht haben, dieses Hamsterrad zu verlassen und das Leben nicht mehr zu versäumen, sondern wirklich zu leben.
Es geht bei allem, was Bodo Jansen tut, um Sinnhaftigkeit, um mehr Menschlichkeit. Vor allem aber auch nicht nur in der Wirtschaft. Warum glauben Sie so daran, dass dieser Zeitpunkt jetzt der richtige ist, genau über diese Themen nachzudenken, auch in einer großen Breite der Gesellschaft?
Wir haben uns ja sehr lange mit dieser Thematik beschäftigt und 97% der Führungskräfte glauben, einen richtig guten Job zu machen. Demgegenüber stehen 91% der Kündigungen, die aufgrund des unmittelbaren Vorgesetzten erfolgen. Das heißt also, es gibt eine Unzufriedenheit, die nicht so sehr in der Wirtschaftlichkeit begründet ist, sondern vielmehr in gestörten Beziehungen zwischen Menschen. Da scheinen Beziehungen nicht zu funktionieren und die Menschen wollen aber zufriedener sein. Heute wollen immer mehr Menschen ihre Persönlichkeit mit einfließen lassen in das, was sie tagtäglich tun. Sie wollen einen Sinn erkennen, für wofür sie sich einsetzen. Und da merken wir gerade, dass es da ein Spannungsfeld gibt, dass die alten Strukturen die Möglichkeit noch nicht bieten, dem Einzelnen sich als Mensch einbringen zu dürfen.
Und was diese stille Revolution für Bodo Jansen genau ist und warum dieser Weg sein Leben so kolossal verändert hat, von einem, wie er selbst über sich sagt, Flop-Manager und Oberflächenphänomen zu dem Bodo Jansen, den wir heute hier begrüßen, darüber wollen wir in dieser 2 nach 1 Stunde sprechen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Carola Schede. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören 2 nach 1. Zu Gast ist Bodo Jansen. Er ist bekannt geworden als der Chef, den keiner wollte. Lieber Bodo Jansen, hinter Ihnen liegen 8 Jahre, die so ziemlich Ihr gesamtes Leben, glaube ich, so habe ich das wahrgenommen, verändert haben. Und der Beginn dieser stillen Revolution, die viel mit Einkehr und Meditation und Rückzug zu tun hat, dieser Anfang, der liegt ja eigentlich bei Ihren Mitarbeitern selbst. Denn die waren 2010 alles andere als still. Die haben nämlich in einer Mitarbeiterumfrage den Mut gehabt, Ihnen einmal richtig die Meinung zu sagen, was genau, Sie sind ja Chef der Hotelbranche, was genau haben Ihre versammelten Mitarbeiter vom Empfang bis zur Führungsriege denn an Ihrem damaligen Chef überhaupt auszusetzen gehabt?
Ich glaube, der Kernpunkt war, dass Sie sich zu ja-sagenden Pflichterfüllern degradiert gefühlt haben. Ich habe auf alles eine Antwort gegeben und zwar immer die richtige. Das war Kraft meiner Position, Kraft meines Familienstandes als Nachfolger so, dass ich natürlich sofort in die Führungsposition erhoben worden bin und demnach auch im klassischen Verständnis immer die richtigen Antworten gegeben habe. Und die Mitarbeiter hatten dort gar nicht so viel entgegenzusetzen. Und das führte natürlich dazu, dass sie selbst keine Verbindung hatten zu den Ergebnissen, zu dem Handeln. Sie konnten sich nicht mit einbringen. Sie hatten keine Information. Sie hatten zu funktionieren.
Genau diese Mitarbeiterbefragung war ja auch der Auslöser für Sie, wirklich innezuhalten. Sie haben sich Rat gesucht, Sie haben das Benediktinerkloster aufgesucht. Das war der Beginn des Obstalsbohm-Weges überhaupt. Wie sind Sie darauf gekommen, überhaupt diesen Weg so zu gehen, also in die Stille zu gehen? Für einen Manager doch total ungewöhnlich.
Ja, das war die letzte Ausfahrt, wie ich das bezeichnen würde. Ich habe keinen anderen Weg gesehen. Ich habe sehr viel übers Management gelesen und gelernt. Und gerade im Umgang mit Komplexität, Management von Komplexität, hatte ich mich zu einem Spezialisten, glaube ich, entwickelt. Nur diese Fachkompetenz, dieses Spezialistendasein hat offenbar nicht dafür ausgereicht, um die Menschen zu erreichen. Und das ganze klassische Instrumentarium, was mir bewusst und bekannt war, das war plötzlich bedeutungslos. Und ich habe dann durch einen Zufall über ein Gespräch mit einer Journalistin über dieses Seminar erfahren, spirituell führen, im Benediktinerkloster. Und das fand ich spannend. Und es gab noch genau diesen einen Platz in diesem Seminar Ende 2010 in Würzburg.
Wie ist es eigentlich für Sie, diese Geschichte immer wieder auch erzählen zu müssen? Die gehört ja nun so sehr zu Ihrem Weg auch dazu. Erzählen Sie die immer noch gerne oder ist das auch schon eine Episode, die Sie gerne jetzt mal weglassen würden, so langsam nach 8 Jahren?
Nein, die erzähle ich immer noch gerne, weil die Erzählung ist Teil der Verarbeitung. Wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit den Menschen in Ruanda zusammen. Und in Ruanda gab es ja den Genozid. Und die Frage war, wie haben die Menschen dort diesen Genozid verarbeitet, um gemeinsam ja wieder ein Land aufzubauen. Und eine Methode ist tatsächlich dort, dass die Menschen das nie in Vergessenheit geraten lassen, was dort geschehen ist und jede Möglichkeit nutzen, um darüber zu sprechen. Das ist Teil der Verarbeitung. Mhm. Und so betrachte ich das für mich auch ein Stück weit, dass es wichtig ist, sich das immer wieder vor Augen zu führen, was zu welchen Situationen geführt hat. Und ich glaube, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, Hintergründe, die ich dann verstehe. Und von daher erzähle ich das noch gerne, ja.
Das ist schön. Heute halten Sie selbst Führungsseminare im Kloster Münster-Schwarzach. Mit was für Fragen kommen die Menschen heute zu Ihnen?
Ganz häufig sind das sehr praktische Fragen. Wie mache ich denn das? Und ich gehe gar nicht so sehr auf das Wie ein, sondern es kommt darauf an, eine Antwort auf das Wofür zu finden. Und das ist das, wo ich den Menschen dann dabei behilflich bin, zunächst einmal an ihrer Haltung zu arbeiten. Wofür mache ich denn das? Und wenn ich weiß, wofür ich etwas mache, dann kommt das Wie von ganz alleine.
An welchem Punkt haben Sie das eigentlich geschafft? Also wenn man sich vorstellt, Sie kommen aus einem sehr verantwortungsvollen Leben, viele Häuser, viele Mitarbeiter. Und dann gehen Sie in diese Stille, in dieses Meditieren. Ab welchem Punkt konnten Sie diese Welt tatsächlich zulassen? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, auf einmal so still, so nachdenklich zu werden.
Das funktionierte zunächst überhaupt nicht, weil diese äußere Ruhe in mir eine innere Unruhe auslöste. Ich brauchte Bewegung, ich brauchte äußere Geschwindigkeit, Beschäftigung. Ich musste das immer wieder üben. Und durchstehen, das war ein richtiges Durchstehen auch, zu sagen, so, du sitzt jetzt hier auf der Meditationsbank und du sitzt jetzt hier und es gibt keinen Weg, keinen Ausweg. Und über dieses ständige Üben ist dann auch die Fähigkeit entstanden, das erstmal auszuhalten und aus dieser Fähigkeit, das auszuhalten, dann auch irgendwann die innere Ruhe und Klarheit entstanden. Und das war ein sehr langwieriger Prozess, also über mehrere Jahre.
Das kann man sich gut vorstellen. Und dieser Prozess hat ja bei Ihnen sogar dazu geführt, dass Sie eine Art Freundschaft, denke ich mir, mit Anselm Grün geschlossen haben. Heute ist er Ihr Co-Autor. Sie haben das jüngste Buch zusammen geschrieben. An welchem Punkt wurde das so intensiv? Also, dass Sie nicht so wie jemand anderes, ja, ich habe nochmal eben Platz ergattert, dann macht man ein Seminar und geht zurück in sein altes Leben. Bei Ihnen wurde dieser Weg ja immer intensiver.
Wenn wir zusammenkommen, dann hat er irgendwo die Quellen. Und ich durfte durch die Zusammenarbeit mit ihm das Ganze operationalisieren, also praktisch mal im Unternehmen umsetzen. Und darüber ist die Verbindung entstanden. Also er erkennt sehr viel bei uns von dem, wo er die Impulse dafür gibt. Und ich erkenne in dem, was er formuliert, erkenne ich sehr viel Grundlagen für das, was wir tun können. Also es ist untrennbar geworden.
Als Sie versucht haben, Ihre Mitarbeiter mit auf diesen Weg zu nehmen, dann haben Sie ja auch noch Einladungen an die Mitarbeiter geschrieben, eben auch mitzukommen in diese Seminare, ins Kloster. Wie war die Reaktion der Mitarbeiter auf diese Einladung ins Kloster?
Ich glaube, die Einladung an sich war schon Ausdruck genug, wie das sich für die Menschen angefühlt haben muss. Ich habe es als Einladung formuliert und die Mitarbeiter haben es als Anweisung verstanden. Und das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass mein innerer Wandlungsprozess noch nicht gleich bei den Mitarbeitern angekommen sind, weil sie für sich das so angenommen haben, wie sie es 20 Jahre lang erlebt haben.
Ich muss.
Und demnach waren auch alle dort. Das lag dann aber weniger an meiner gefühlten Einladung, sondern vielmehr an dem Gefühl, dass sie das tun mussten. Es waren dann auch alle da. Es sind auch alle wiedergekommen und einige konnten mit den monastischen Strukturen und der Stille und den Themen dort etwas anfangen, andere wiederum überhaupt gar nichts. Die haben eben von diesem inneren Vulkan gesprochen, der in ihnen hochgeht.
Heute ist es so, wer eines ihrer Hotels betritt, blickt sehr wahrscheinlich bereits beim Eintreten auf den sogenannten Wertebaum, den Sie dann später mit Ihren Mitarbeitern in ganz vielen diversen Workshops entwickelt haben. Sie haben Ihre Häuser radikal neu aufgestellt. Auf Visitenkarten steht heute Upstalz Boma. Es gibt Corporate Happiness Beauftragte in Ihren Häusern. Und viele dürfen sich selbst in ihren Teams einteilen und ihre Arbeitszeit bestimmen. Würde ich mich, lieber Bodo Jansen, heute bei Ihnen bewerben und wäre eine der Neuen sozusagen, wie nehmen Sie die Neuen mit auf diesen Upstalz-Bohm-Weg?
Das geschieht, ohne dass es jetzt dort einen großen Prozess gibt. Also was wir erleben ist, dass Menschen, die aus der klassischen Unternehmenswelt kommen, erst einmal in ein großes Loch fallen, in so eine Art Vakuum, weil es gibt bei uns nicht diesen Rahmen. Ich muss mich nicht profilieren, ich muss keine Existenzberechtigung nachweisen. Und ich glaube, dass das Fachliche, das kann man bei uns immer nachgelagert entwickeln. Aber es geht erstmal um das Menschliche. Passt das?
Passt das? Das ist die Frage der stillen Revolution. Und wir freuen uns sehr, dass er bei uns zu Gast ist. Bei 2 nach 1 heute, Bodo Jansen. Bei 2 nach 1 heute, Bodo Jansen. Er ist Wegbereiter einer ganz neuen Unternehmenskultur und Philosophie, die mittlerweile unter dem Begriff des Upstalz-Boom-Weges viele Nachahmer findet. Innovation kommt nach Besinnung, sagen Sie, lieber Bodo Jansen. Kommen wir einmal ein bisschen zu Ihrer Familiengeschichte. Ihr Vater war ja auch schon Hotelmanager und er war es, der die Hotels überhaupt an Nord- und Ostsee aufgebaut hat. Wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie in Hotels groß geworden?
Ich war immer mal wieder in Hotels. Als Familienmitglied habe ich teilgehabt an dem Leben meiner Eltern, an dem unternehmerischen Leben meiner Eltern, an den Hotels. Aber das war es dann auch.
Was würden Sie sagen, was war Ihr Vater für ein Chef? Was hätte der heute zu Ihnen gesagt, wenn er Ihnen zuhören könnte und Sätze hört wie, du musst dich selbst führen können, um andere zu führen? Oder dass Sie dafür plädieren, nicht in Geld, sondern in Sinnhaftigkeit zu denken in erster Linie?
So wie ich meinen Vater gehört habe und wie ich ihn verstanden habe, war es für ihn immer das Größte, nicht nur Mitarbeiter in seinem Team zu sehen, sondern Mitunternehmer. Das, was das vielleicht hat nicht unbedingt so konsequent umsetzen lassen, waren auch äußere Rahmenbedingungen, äußere Umstände, die ja vor 20, 30 Jahren noch ganz andere waren, als wir sie heute auch haben. Und ich glaube, auch die Bereitschaft der Menschen, in diese Verantwortung gehen zu wollen, war damals auch noch eine andere. Das heißt, ich glaube, dass da schon diese Sehnsucht war, aber ich glaube, dass die Zeit vielleicht dafür noch gar nicht so reif war, dass das auch wirklich Fuß fassen konnte.
Gibt es da so Sätze, die Ihnen im Nachhinein noch mal neu im Ohr klingen, an die Sie sich jetzt erinnern, wo Sie so intensiv auf diesem Weg unterwegs sind?
Also was ganz wichtig ist, ist so ein Satz von ihm, Step here by step here, Schritt für Schritt.
Okay.
Also ich habe das ja auch wieder, ist mir das begegnet bei unserem Kili-Projekt, wo mit den Bergführern kleine Schritte, große Freude, große Schritte, kleine Freude. Ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich aus der Vergangenheit auch immer wieder mir vor Augen halten muss, weil ich ganz gerne schnell unterwegs bin und mir manchmal diese Gelassenheit fehlt. Und da bin ich dann dankbar für das, was mein Vater damals schon gesagt hat, dass es durchaus sinnvoll sein kann, auch mal langsamer den Weg zu gehen.
Sie haben es schon angesprochen, das Kili-Projekt, das müssen wir eben erklären. Das ist eine Besteigung des Kilimandscharo, immerhin eines der höchsten Gipfel dieser Welt in Tansania. Sie waren auf diesem Gipfel, haben es geschafft mit Auszubildenden aus Ihrem Unternehmen. Sie haben da ein Projekt gewagt, da könnte man ja fast sagen, hat Hollywood daran mitgeschrieben. Das ist so, wenn man das auch in Ihrem Film sieht, es haben nachher alle geschafft. Sie stehen tränenüberströmt auf diesem Gipfel und diese Tränen kann man unendlich nachvollziehen. Hinter ihren Auszubildenden lag ein hartes, ein monatelanges Training, eine persönliche Wandlung. Wie ist dieser Kilimandscharo in Ihr Unternehmen gekommen, was sich eigentlich um Hotels an Nord- und Ostsee kümmert?
Das war eine Situation, in der mir bewusst geworden ist, mit welcher Haltung den jungen Menschen begegnet wird. Nicht so, wie man sich das in einer Familie vorstellt, wo die Jüngsten innerhalb der Familie die meiste Aufmerksamkeit bekommen, um gut auf den Weg zu kommen. Das heißt, die Persönlichkeit, Persona, das, was durch den Menschen hindurch klingt, seine eigene Wahrheit, die spielt gar keine Rolle. Und so entstehen ganz, ganz viele Verletzungen. Und genau diese Menschen hatten wir auch bei uns im Unternehmen. Und das wollte ich da nicht wahrhaben, aufgrund der Erkenntnisse auch mit Gerald Hüther, ja, wo es darum ging, ja, wie funktionieren wir denn? Worum geht es denn?
Ein großer Gehirnforscher.
Mhm. Und er sagte, das braucht einmal im Leben eines jungen Menschen jemanden, der an ihn glaubt.
Ah.
Und da waren halt viele Menschen, die junge Menschen, die haben den Glauben an sich verloren. Und wir haben gesagt, gut, dann machen wir jetzt mal ein Projekt, was voraussetzt, dass wir an sie glauben. Und wenn sie das schaffen, dann werden sie den Rest ihres Lebens auch neue Wege gehen. Und das war dann der Grund, weshalb wir ein großes Projekt brauchten.
Eine ihrer Teilnehmerinnen hat danach gesagt, ich kann jetzt nie wieder sagen, das schaffe ich nicht. Denn wenn man so einen Gipfel erklommen hat, dann gibt es nichts mehr, was man nicht schaffen kann, hat sie gesagt. Diese jungen Menschen sind ja heute alle noch in ihrem Unternehmen. Ist das ein Gefühl, dass das nachhaltig ist, das anhält?
Ja, das ist, weil sie zu Mutmachern geworden sind. Und das heißt, es geht darum, Menschen zu ermutigen. Und dadurch, dass sie ermutigt wurden und etwas geschafft haben, ermutigen sie andere Menschen nicht nur bei uns im Unternehmen, junge Menschen, sondern wenn sie darüber berichten, erreichen sie Menschen in jeder Generation, einfach etwas zu wagen, was sie sich nicht vorstellen können.
Wer hat Ihnen damals eigentlich gesagt, ich glaube an dich? Gab es da diesen Menschen?
Ja, meine Eltern. Meine Eltern, die haben mir wirklich ein bedingungsloses Vertrauen geschenkt in das, was ich tue. Und das hat natürlich einen Teil dazu beigetragen, auch zu dieser Entwicklung, ja, auch zu diesem Mut, Dinge einfach zu gehen, ohne zu wissen, wo ich jetzt rauskomme, es einfach zu tun.
Darf ich da noch mal auf einen Weg zurückkommen? Sie verlassen das elterliche Zuhause und suchen sich ja erstmal, haben Sie sich eine Welt gesucht, ganz anders als diese Hotelwelt, so schön aufgeräumt. Und ich stelle mir die mal so frisch duftend vor, ne? Im Hotel ist immer alles so frisch. Sie sind auf nach St. Pauli, sind auf nach Hamburg und sind in, sagen wir mal, einer nicht halbseidenen, aber durchaus auch düsteren Welt gelandet. Warum war das für Sie der erste Weg?
Ich glaube, dass ich schon sehr früh mich nicht habe vereinnahmen lassen von dem, was innerhalb der Familie für Prioritäten gesetzt worden sind oder Fokus. Und ich bin dann nach Hamburg und habe dort nach meinem Abitur und habe dann einfach geguckt, wo kann ich Geld verdienen. Und da war die Gastronomie etwas, was mir sehr sympathisch war, gerade das Barkeeper-Dasein. Und so als Barkeeper in der Mitte einer Bar, in einer Szene-Bar oder später auch auf dem Kiez, das war schon, ja, hochspannend.
Hätten Sie in dieser Welt auch sozusagen hängen bleiben können?
In der Welt des Kiez, ich glaube, das wäre mir irgendwann zu langweilig geworden. In dieser Welt des sich ins Äußerliche flüchten und vielleicht auch ins Party machen, was ja bis 2004 immer wieder bei mir eine große Rolle gespielt hat. Ja, wenn nicht irgendwann meine Frau mir über den Weg gelaufen wäre und mich dann da rausgeholt hätte. Das war schon ganz wichtig. Ich glaube, dass ich da durchaus hätte hängen bleiben können, ja.
Ihr Leben hat zum allerersten Mal Schlagzeilen gemacht. Da waren Sie 24 Jahre jung. Und Sie hatten es vorhin schon einmal kurz angesprochen. Sie sind tatsächlich entführt worden. Grindelhäuser, Hamburg, 8 Tage. Wie kam es überhaupt zu dieser Entführung? War das, weil Sie ein sozusagen in Anführungsstrichen gemachter Sohn waren, weil klar war, bei Ihnen in Ihrer Familie ist vielleicht Geld zu holen, in dieser großen Hotelunternehmerfamilie?
Ja, ich habe ja in Hamburg dann viele Bekanntschaften gehabt, eben auch aus dieser halbseidenen Szene. Und offensichtlich waren dann eben in 2 Personen dort Menschen dabei, die sich schlau gemacht haben, welchen Hintergrund ich habe, kurz um Kohle zu bekommen.
Ist das eigentlich so eingetreten? Die haben ja 3 Millionen Euro Lösegeld oder damals Mark gefordert. Ja. Wie ist diese Entführung eigentlich ausgegangen?
Die Entführung, es waren ursprünglich 10 Millionen Mark gefordert. Das war damals nicht zur Verfügung. Dieses Geld stand damals nicht zur Verfügung. Also mein Vater hatte die unglaublich schwere Aufgabe, um das Leben seines Sohnes zu verhandeln. Die gesamte Entführung war darauf ausgelegt, dass ich sie nicht überlebe. Und ja, nach der Geldübergabe gab es dann für die Polizei nicht mehr ganz so viel Zeit. Und, sie haben es dann aber geschafft und kurz nach der Geldübergabe in Österreich, die Entführung ging ja durch ganz Europa mit Jugoslawien, Österreich, Schweiz, Deutschland, wurde ich dann vom Sondereinsatzkommando in Hamburg befreit.
Wie geht danach ein Leben weiter?
Erstmal sehr turbulent. Ich habe, glaube ich, gute Partner gehabt, gute Unterstützung gehabt, dass ich das professionell ganz gut verarbeiten konnte, bis zu einem gewissen Grad. Ich habe natürlich dann wieder den Träger der Aufmerksamkeit gehabt, der mir schon damals sehr geschmeckt hat und das hat mir nicht gut getan. Also noch mehr Medien, noch mehr Öffentlichkeit. Ja, heute den Entführern, die haben mich kontaktiert im letzten Jahr im Rahmen des ersten Buches, einer von ihnen, und hat nach 18 Jahren um Vergebung gebeten für das, was er getan hat. Und das war auch der mit den Scheinhinrichtungen. Und ja, ich hatte ein gutes Gefühl dabei, ihm zurückzuschreiben, sagen so, hör zu, ich wünsche, es ist alles vergeben, ist alles gut und ich wünsche dir, deinen Kindern und deiner Frau für die Zukunft alles Gute. Das war ein einzigartiges Gefühl, das ist ein starkes Gefühl. Aber das hat mir auch wiederum gezeigt, dass ja, die Entführung ein ganz wesentlicher Meilenstein in meinem Leben war und ich eine Antwort gefunden habe auf die Frage, wieso zerbrechen manche Menschen an der Krise? Und wieso wachsen manche Menschen an der Krise? Und das hat mir dabei geholfen.
Bodo Jansen ist heute zu Gast bei Bremen 2. Herr Jansen, Sie haben uns eben berichtet von der Entführung. Es gibt noch einen zweiten Schicksalsschlag in Ihrem Leben. Sie sind gerade sozusagen in einem neuen Leben angekommen, mit Frau, mit Kindern. Sie gehen in diese Verantwortung, Vater zu sein, lassen das Partyleben hinter sich. Da verunglückt Ihr Vater bei einem Flugzeugabsturz. War das der Punkt, wo Sie gedacht haben, jetzt muss ich wirklich das Ruder auch übernehmen, jetzt muss ich auch im Unternehmen bei Obstalsbohm ganz die Verantwortung übernehmen?
Ich glaube, das erfolgte unbewusst. Bis dahin war es für mich immer noch wichtig, mir eine Hintertür aufzuhalten. Ich bin ja 2004, 2005 ins Unternehmen eingestiegen, um mal zu gucken, was die Eltern denn da so machen. Bis dahin hatte ich mich ja noch nicht so damit beschäftigt. Und bin dann eingetaucht und hatte auch eine Idee und einen Gedanken, welche Rolle ich dort übernehmen kann. Und aus dem unternehmerischen Betrachtung heraus war es dann mit dem Tod meines Vaters irgendwie ganz unbewusst, die Verantwortung, die zu übernehmen, das Ruder in die Hand zu nehmen. Das war für mich dann in dem Moment klar. Und das war vielleicht ein Grund, weshalb ich danach auch so richtig Gas gegeben habe.
Das Unternehmen war ja nicht wirklich auf einem großen Erfolgskurs zu der Zeit, oder wie war es aufgestellt?
Nein, es war ja 2001, gab es eine essentielle Insolvenz. Das Unternehmen war noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, in eine sichere Zukunft zu gehen. Also es war alles sehr vage, es war unsicher. Es stand überhaupt zur Disposition, ob es das Unternehmen in 2, 3, 4 Jahren überhaupt noch gibt. Das war dann auch wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ich will dieses Unternehmen in die Unabhängigkeit führen, in die Freiheit. Mein wichtigster persönlicher Wert ist die Freiheit. Und dafür bin ich angetreten.
Heute ist Ihr Unternehmen eines von branchenübergreifend 5 besten Arbeitgebern in Deutschland. Noch nie waren sowohl die Mitarbeiter bei Ihnen im Haus als auch die Gäste so zufrieden. Und für den Weg, wie Sie dorthin gekommen sind, dafür haben Sie zahlreiche Unternehmerpreise auch bekommen, auch die innovativsten, die es in Deutschland gibt. Sie denken über Führung ganz anders. Gibt es Begriffe, Sie haben ja auch BWL studiert, die Ihnen damals quasi während des Studiums eintätowiert worden sind, die Sie heute total aus Ihrem Vokabular gestrichen haben, die auch dieses Umdenken ausdrücken?
Also ein Beispiel dafür ist unser soziales Engagement. Wir bauen ja Schulen in Afrika und vor kurzem hatte ich dann eine Studentin am Telefon, ja, die hat jetzt das neue Thema Corporate Volunteering und wollte ein bisschen was dazu hören und da habe ich gesagt, okay, es muss nicht alles ein Corporate-Gedanke haben, weil im Grunde genommen widerspricht der Corporate-Gedanke auch komplett unserer Arbeitsweise. Es geht nicht um Corporate, sondern es geht um Menschen. Von daher merken wir, dass immer weniger von dem, was früher in der Betriebswirtschaft gelehrt worden ist, sich auch nur ansatzweise bei uns wiederfindet. Es gibt jetzt eine neue Ausrichtung, das ist ein Stück weit die Stiftung. Wir haben uns ja als Familie dazu entschlossen, das in die Stiftung zu wandeln. Und dann bekommt natürlich Gewinnmaximierung wieder eine ganz andere Bedeutung, weil Legitimation dafür, Gewinne zu erwirtschaften, um anderen Menschen damit zu helfen.
Das ist nochmal ein ganz neuer Schritt. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit angekommen, dass Sie Ihr Unternehmen in eine Stiftung umwandeln wollen. Warum ist Ihnen dieser Schritt jetzt sozusagen fast als letzte Konsequenz, könnte man ja denken, nochmal so wichtig?
Das ist die letzte Konsequenz. Das ist der Schritt, der den Kreis schließt und rund macht. Und ich habe ja irgendwann im Kloster für mich ein ganz, ganz Wesentliches erkannt. Bis zu meiner Zeit im Kloster war der Mensch für mich nur Mittel zum Zweck Wirtschaft. Wirtschaft als Synonym für Macht, Anerkennung, Gewinnmaximierung. Das war normal bis dahin. Die Menschen hatten zu funktionieren, sie wurden instrumentalisiert, um ja, mir ein gutes Leben zu bescheren. Und im Kloster kam ja für mich die Erkenntnis, dass nicht die Menschen Mittel zum Zweck Wirtschaft sein sollten, sondern ich als Unternehmer und Wirtschaft Mittel zum Zweck Menschenerfolg sein sollte. Und das setzt halt bestimmte Verhaltensweisen voraus und schließt andere Verhaltensweisen aus. Das heißt, dass ich mich seitdem tagtäglich dafür eingesetzt habe, Menschen erfolgreich und stark zu machen. Also, dass jeder Mensch die Freiheit hat, das zu leben im Unternehmen, was ihm als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Ihn stark zu machen, ihn in einer gelingenden Beziehung zu sich selbst und anderen stehen zu lassen, frei zu machen, unabhängig zu machen. Und für mich war das letztendlich die Stiftung der letzte konsequente Schritt, wo wir alles das, was wir erwirtschaften oder den Großteil, es gibt zwei Stiftungen, eine gemeinnützige und eine Familienstiftung, dafür einsetzen, dass Menschen in diese Situation kommen. Und das war, so schließt sich der Kreis. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz.
Als all diese Begriffe auf Ihr Schiff damals sozusagen gekommen sind, als Sie den Dampfer übernommen haben und sich auf diesen Weg gemacht haben und Freiheit, Entfaltung, Glück, Sinnhaftigkeit, Toleranz, Offenheit, als all diese Werte quasi dieses Schiff immer mehr gefüllt haben, wie viele haben eigentlich das Schiff verlassen? Wie viele sind noch mit dabei, die wirklich diesen Weg auch mit Ihnen gegangen sind? Oder sind Sie mit einer ganz neuen Mannschaft unterwegs?
Nein, es sind durchaus noch Mitarbeiter von früher dabei. Also gerade in diesem Jahr habe ich so viele 20-jährige Jubiläen feiern dürfen. Mitarbeiter sind bei uns sehr, sehr lange beschäftigt. Und es sind ein paar Menschen gegangen, denen wurde das zu unbequem, Führung als Dienstleistung ansehen zu müssen und nicht mehr als Privileg. Die fühlten sich privilegiert, die hatten den größten Schreibtisch und ließen sich zuarbeiten. Und das ist ja nur ein Bild für, wie es ganz häufig in der Wirtschaft aussieht. Und diese Menschen hatten wir bei uns auch, die Führung für sich als Privileg dort bezeichnet haben. Und denen wurde das natürlich zu unbequem, jetzt plötzlich wieder in die Dienstleistung gehen zu müssen und zu unbequem, sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Und die sind dann auch zum Teil gegangen. Also damals, 2012, als wir die Menschen dazu eingeladen haben, ihr persönliches Leitbild zu entwickeln. Also wofür stehe ich jeden Tag auf? Was ist für mich wirklich wesentlich? Was sind meine Fähigkeiten, sich damit zu beschäftigen? Sind 10% der Führungskräfte gegangen.
Nun frage ich mich, wenn man Mitarbeiter hat, die so reflektiert sind und die auch spüren, dass sie sich entfalten dürfen und dass es sogar gewünscht ist. Welche Rolle spielt dann Führung überhaupt noch?
Die Aufgabe der Führung besteht, Menschen zu stärken. Menschen sich ihrer selbst bewusst werden zu lassen. Und das ist mehr so ein Coaching-Ansatz. Also das wichtigste Instrument der Führungskraft ist bei uns die Frage. Und zwar die kluge, sinnvolle und aufrichtige Frage. Das sagt uns auch immer wieder, dass zum Beispiel hochfachkompetente Menschen, Ingenieure zum Beispiel oder Ökonomen, die mit einem hohen Fachwissen ausgestattet sind und gerade deshalb in der Vergangenheit zu Führungskräften geworden sind, dass wir die gar nicht als Führungskraft gebrauchen können. Denn wer viel weiß, der will auch viel Antworten geben. Wir brauchen eher diese Haltung, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und stelle den Menschen Fragen und beteilige sie dadurch dann an der Entwicklung. So kommt es ja auch, dass einer unserer Direktoren von der Hotellerie keine Ahnung hat, Topmanager bei General Electric war, auf 90% seines Gehaltes verzichtet, nur um was Sinnvolles bei uns zu tun, nämlich Direktor auf dem Deich zu werden. Und der hat keine Ahnung von der Hotellerie. Ich habe auch keine Ahnung von der Hotellerie. Und das zwingt mich dazu, kluge Fragen zu stellen. Und zwar mit der Haltung eines ehrlichen Interesses und nicht mit der Haltung, gib mir mal eine Antwort, ich weiß es eh besser.
Neue Führung. Bodo Jansen nennt das die stille Revolution. Und dass diese Bewegung jetzt sogar ins Kino kommt, darüber sprechen wir gleich in unserer allerletzten Runde. Sie hören 2 nach 1 mit einer letzten Runde mit dem Unternehmer und Buchautor Bodo Jansen. Herr Jansen, wir haben ja schon zu Beginn der Sendung darüber gesprochen. In diesem Jahr kommt nach dem zweiten Buch auch ein Film in richtiger Kinoqualität und Länge über Ihren Weg als Unternehmer in die Kinos. Die Premiere, die haben Sie schon gefeiert im vergangenen Dezember. Wie war das für Sie?
Es war spannend zu sehen, wie die Menschen darauf auch reagieren, auf diese Themen, die wir mit reingebracht haben. Der Film hat ja sehr lange gebraucht. Und bis
wie lange
wir ihn
haben Sie daran gearbeitet?
3 Jahre. Ohne zu wissen, dass wir einen Film machen, haben wir erstmal produziert, haben wir erstmal Material gesammelt, haben dann einen ersten Wurf gehabt. Da war ich sehr, sehr, sehr präsent und das war unangenehm für mich. Das habe ich richtig gemerkt. Und dann haben wir Rückmeldung bekommen. Wir haben ihn 2, 3, 4 Mal gezeigt, auch an ausgewählten Stellen, haben Rückmeldung bekommen. Und aus diesen Rückmeldungen der Zuschauer heraus ist dann das entstanden, was wir heute als tatsächlich finale Version erkennen. Und mit der fühle ich mich wohl, weil es ein ausgewogenes Verhältnis ist zwischen den positiven Dingen, aber auch den kritischen Dingen. Es ist nicht nur schöne, heile Welt. Es hat einen dokumentarischen Charakter bei aller Emotionalität, die dort mitschwingt auch und die Menschen berührt. Also wir sehen sehr, sehr viele Tränen auch. Jetzt ist es ein gutes Produkt.
Sie haben ja schon einmal einen Film gemacht, einen Trailer. Den haben Sie damals, den Upstalsboom-Weg, genannt. Der zeigt sie im Schlick. Man sieht vorbeiziehende Containerschiffe. Man sieht sie im Kloster mit Anselm Grün. Man sieht sie auch ganz intensiv im Gespräch mit ihren Mitarbeitern. Ein kleiner Trailer, nur ein paar Minuten. Und der hat ja eine phänomenale virale Karriere hingelegt. Ein echter viraler Hit ist dieser Trailer geworden. An welchem Punkt haben Sie damals gemerkt, der bricht durch, der geht jetzt durchs Netz?
Als wir gesehen haben, dass wir ihn eingestellt haben auf einer Plattform und dann gesehen haben, wie hoch die Klickzahlen waren. Und als wir dann die Rückmeldung bekommen haben von Coaches, von Unternehmern, dass dieser Film so eine Art Türöffner ist in ein anderes Denken, dass Coaches bei Unternehmern damit etwas erreichen, wofür sie sich einsetzen. Das war uns damals überhaupt gar nicht bewusst. Der Film war ja aus ganz anderen Gründen erstellt worden. Wir wollten den Mitarbeitern etwas bieten, wo sie die Idee erkennen, worum es uns geht. Und dass er dann in die Öffentlichkeit gekommen ist und dort eben diese Resonanz auch erzeugt hat, das war überhaupt gar nicht absehbar. Das war auch überraschend für uns.
Der Film geht ja auch weit über Ihr Leben und über Ihre Geschichte mit Upstalsboom hinaus. Regisseur Christian Gründling hat sehr starke Bilder auch gesucht. Vor allem aber versammelt dieser Film ganz große Persönlichkeiten und Denker. Und das führt ja dazu, dass man das Gefühl hat, man redet wirklich über eine Bewegung in unserer Gesellschaft, die uns alle betrifft. Wir haben darin den Gehirnforscher Professor Hüther, es ist der Drogeriechef Götz Werner mit dabei, der O-Töne gibt, der ehemalige Finanzminister Hans Eichel. Nach welchen Kriterien haben Sie diese besonderen Persönlichkeiten ausgesucht?
Das ist intuitiv entstanden. Es gab kein Drehbuch, weil der Film als solches ja nicht das Ziel war, sondern der ist entstanden, wie vieles bei uns von dem, was wir tun, entsteht und nicht geplant ist. Es gibt also keine Vorstellung, die wir hatten, sondern wir sind einfach drauf losgegangen und haben Menschen versucht zu finden. Und das lag auch in der Hand vom Regisseur, vom Christian Gründling. Und der hat geguckt, wer hat denn etwas dazu zu sagen. Und was interessant war, dass er doch sehr viele etablierte Führungskräfte gefunden hat, die aber von sich aus auf die alte Welt einen Abgesang ja dort formuliert haben. Und das ist das Spannende daran, dass Menschen, die von der Generation her, vom Alter her, ein Thomas Sattelberger als ehemaliger Vorstand, Personalvorstand, Lufthansa, Daimler, Telekom, dass die Menschen, die ja ein Stück weit für die alte Welt stehen, auf dieser Plattform dem Film einen Abgesang getan haben auf das, was war und Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt haben. Und das ist das Besondere an diesem Film.
Herr Janssen, wie muss man sich das denn jetzt überhaupt vorstellen? Eigentlich dieses Thema, was ja in der Unternehmerwelt früher zu Hause war, das geht jetzt in die Kinos. Also das hat man ja auch bei den Büchern gemerkt. Sie haben eine Leserschaft, die ist so groß, dass sie es eben auf die Bestsellerlisten geschafft haben. Das sind ja jetzt nicht nur Führungskräfte, die ihre Bücher lesen. Also es nimmt sehr, sehr viele Menschen mit und berührt anscheinend auch ein Bedürfnis sehr vieler Menschen eben nach anderen Arbeitsbedingungen, nach sich neu entfalten wollen, anders wertgeschätzt werden zu wollen. Wo wird dieser Film denn jetzt überhaupt zu sehen sein?
Also das läuft über den Verleiher. Wir arbeiten mit einem Verleiher zusammen, der dann die Programmkinos dann bestückt. Und das werden gut 30, 40 Standorte in Deutschland sein, wo der Film dann ab 22. März dann eben zu sehen sein wird. Da sind wir natürlich ganz gespannt. Es ist zwar einerseits ein Unternehmensfilm, aber was ist denn ein Unternehmen? Ein Unternehmen besteht ja nur aus Menschen. Und wir haben uns auf diesen Menschen fokussiert. Und es gibt ja die Aussage Work-Life-Balance auch. Mhm. Das heißt aber ja, dass ich während der Arbeit nicht lebe. Und wir glauben, dass wir so auf ein großes Interesse stoßen, weil wir eben uns auf den Menschen konzentrieren und auf die sinnvolle Arbeit, auf das sinnvolle Tun eines Menschen. Denn wenn ich während der Arbeit etwas tue, was ich als Mensch als sinnvoll empfinde, dann unterscheide ich nicht mehr zwischen Leben und Arbeit, dann lebe ich einfach.
Ist das nicht auch gerade der Grund, warum dieser Film zur rechten Zeit vielleicht kommt? Wir reden alle über Digitalisierung, wir reden über Arbeit 4.0. Wir alle wissen, unser Arbeitsleben wird sich jetzt und in den kommenden 10 Jahren so rasant in so vielen Bereichen verändern. Die Arbeit an sich verändert sich. Wie passt Digitalisierung, wie passt die stille Revolution zusammen?
Also wir versuchen ja, dieser komplexen Gesellschaft, dieser komplexen Entwicklung mit neuen Methoden zu begegnen. Aber irgendwann werden die Methoden nicht mehr ausreichen. Dann wird es so stürmisch da draußen, dass das Handwerkszeug nicht mehr reicht. Dann kommt es auf die Haltung drauf an. Das ist dann so dieser Fels in der Brandung. Ja, wie komme ich vom Hamsterrad zum Fels in der Brandung? Und wir beschäftigen uns mit der inneren Haltung, die mich stark macht, während die Methoden versuchen, irgendwie diese Komplexität, diese Geschwindigkeit irgendwie zu steuern. Aber irgendwann kann ich es nicht mehr steuern.
Wie sieht es denn für Sie in diesem Jahr aus? Wo geht denn Ihre Reise hin? Also jetzt haben Sie so viel geschafft. Sie haben diese beiden Bücher geschrieben. Der Film ist fertig. Was steht bei Ihnen so auf der inneren Agenda ganz weit oben?
Ich habe durch das Schreiben des zweiten Buches gefühlt einen meiner wichtigsten Entwicklungsschritte getan, erlebt. Der hängt sehr stark mit der Familie zusammen, wo ich für mich selbst nochmal erfahren habe, dass es eben nicht ausreicht, Menschen ein Dach über den Kopf zu geben, eine sichere Ausbildung zu gewährleisten. Also ich spreche jetzt auch von den eigenen Kindern, sondern dass die viel mehr brauchen. Und das ist Aufmerksamkeit, das ist Liebe, das ist eine Wertschätzung dessen, was sie tun als kleiner Mensch. Und in dem Moment, wo ich das nicht tue, sich das nur ausdrückt in einem vollen Spielzimmer. Das ist dann sozusagen das Schmerzensgeld, was dann Eltern zahlen. Und das ist mir im letzten Jahr so bewusst geworden, dass ich das, was ich, wofür ich mich bei anderen Menschen einsetze, auch noch stärker zu Hause einsetzen darf. Und das steht eine ganz hohe Priorität, ja, den Kindern dabei zu unterstützen, sie wertzuschätzen, das, was sie tun, was in ihrem kleinen Leben so wichtig ist, auch als so wertvoll anzuerkennen, wie das, was ich für mich tue. Also noch stärker die Aufmerksamkeit auf die Menschen zu legen, wofür wir ja überhaupt da sind.
Und wie muss man sich das bei Ihnen im Unternehmen vorstellen? Sie sind ja wirklich viel auf Reisen, dann gibt es Ihre Familie. Braucht Ihr Unternehmen Sie eigentlich noch als Chef?
Ich glaube, es braucht Führung. Ohne Führung keine Gemeinschaft. In fachlichen Dingen nicht. Ganz sicher nicht. Ich glaube, dass meine Aufgabe besteht darin, Rahmenbedingungen, Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen zu sich selbst in eine gute Beziehung kommen und mit anderen in guter Beziehung stehen. Es geht letztendlich nur um die gelingende Beziehung zu sich selbst und zu anderen. Ja, zu gucken, wer ist denn da und wie kann derjenige sich dafür einsetzen, was wir als Gemeinschaft für uns als sinnvoll erachten. Und das ist eben Freiheit für jeden Einzelnen. Und das ist dann so ein bisschen die Geschichte, wenn ich das in Märchen nehme. Das begann irgendwann mal mit des Kaisers neuen Kleider. Dann kam der Saulus, vom Saulus zum Paulus. Und jetzt mit der Stiftung geht es ein bisschen Richtung Robin Hood.
Auch die Geschichte werden wir hoffentlich hier noch einmal erzählen bei 2 nach 1. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute so viel Zeit für uns hatten, Bodo Jansen. Und wir spüren, dass viele Menschen ein großes Bedürfnis haben, auf ihrem Weg zur Freiheit auf Chefs wie Sie zu treffen. Viel Erfolg für alles, was Sie sich vorgenommen haben und auf diesen Wegen, auf denen Sie unterwegs sind. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Carola Schede.
Bremen 2 nach 1.